Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitlhof.
Servus.
Heute mit dem Gastronomen Lulzim Fezulachi vom Traunsee.
Ich komme aus dem Kosovo und war auch im Krieg 2 Jahre mittendrin, also 14 bis 16 Jahren. Und nach dem Krieg bin ich noch in der Schule gegangen und irgendwann habe ich keine Perspektive mehr gesehen. Es war alles mühsam, man konnte nichts mehr machen, es gab auch nichts mehr, es war ziemlich alles kaputt. Und wir waren nur froh, dass wir es überhaupt überlebt haben. Und dann die Reise nach Österreich.
Sein Leben gleicht dem amerikanischen Traum, vom Tellerwäscher zum Millionär. Dennoch ist diese Geschichte tief salzkammergurtlerisch und erzählt von Flucht, Mut, Fleiß und großen Visionen.
Mein Ziel war immer so, dass ich gesagt habe, ich möchte was machen, ich möchte mein Leben im Griff haben, ich möchte eine Ausbildung haben und auch von meinem Job leben können. Und dann irgendwann mit der Zeit, wo ich gewisse Schritte gemacht habe und die Sprache gelernt habe, habe ich gesehen, dass das doch dieses Potenzial da ist, selbstständig zu werden und mir eigene Unternehmen zu gründen. Und wenn ich heute nachdenke, ist so, dass ich eigentlich froh bin, dass ich das mache und werde auch in Zukunft machen. Also ich möchte diesem Land etwas zurückgeben, was ich bekommen habe.
Grüß dich, Peter.
Servus, Robert. Wo fangen wir diese Wahnsinnsgeschichte an zu erzählen?
Ja, es wird viel, es wird interessant, es wird spannend.
Wir haben jetzt ein Vorgespräch hinter uns, haben unseren Gast schon ein bisschen kennengelernt und ich muss sagen, inspirierender und inspirierter gibt es kaum etwas im Salzkammergut.
Ja, und es gibt so ein schönes Motto, ich meine, das ist ja das, was dich die ganze Zeit begleitet, nämlich vom Tellerwäscher zum Unternehmer. Das ist so ein bisschen das Motto, oder?
Ja, ich habe an den amerikanischen Traum gedacht, aber der interessiert uns ja eigentlich nicht. Bei uns ist der salzkammergutlerische Traum und den lebt unser Gast heute wirklich. Ich habe ein bisschen einen Teaser zusammengestellt und ich werde den jetzt vorlesen, weil es eigentlich ganz spannend ist. Denn manche Lebensgeschichten handeln von Erfolg und manche handeln davon, sich seinen Platz im Leben überhaupt erst erkämpfen zu müssen. Unser heutiger Gast hat aber beides erlebt. Den schwierigen Anfang, das Fremdsein, die harte Arbeit und irgendwann auch den Moment, in dem aus einem jungen Mann ohne Sprache und ohne Netzwerk, ohne Netz unter sich, ein Gastgeber, Unternehmer und Möglichmacher am Traunsee geworden ist. Viele werden ihn schon kennen jetzt. Heute sprechen wir mit Lulzim Fejul, sagst du mal kurz?
Ich glaube, er sagt selber, weil er wird ja als Lulzim überall erkannt. Wie heißt dein Nachname wirklich?
Also Lulzim ist der Vorname und Nachname ist Fezulachi.
Fezulachi, ist eigentlich ganz einfach.
Lulzim Fezulachi, absolut einfach. Also über Ankommen, ein Podcast, Ehrgeiz, Verzicht, Mut und darüber, was einen Menschen wirklich antreibt. Schön, dass du bei uns bist im Podcast. Ich freue mich sehr, Lulzim.
Danke, dass ihr mir besucht.
Voll gerne. Wir haben jetzt schon vorher ein bisschen geplaudert. Jetzt dürfen wir das sozusagen ganz von vorne wieder beginnen. Du kommst eigentlich aus dem Kosovo.
Genau.
Und es war eine sehr aufregende Geschichte, wie du hierher kamst, oder?
Ganz genau. Also im Prinzip, ich komme aus dem Kosovo und war auch im Krieg 2 Jahre mittendrin, also 14 bis 16 Jahren. Und nach dem Krieg bin ich noch in der Schule gegangen und irgendwann habe ich keine Perspektive mehr gesehen. Es war alles mühsam, man konnte nichts mehr machen, es gab auch nichts mehr, es war ziemlich alles kaputt. Und wir waren nur froh, dass wir es überhaupt überlebt haben. Und dann die Reise nach Österreich. Ja.
Aber wie bist du genau am Traunsee gelandet?
Nein, also prinzipiell am Traunsee erster Schritt war Dreiskirchen, ja, in Flüchtlingslager. Und von da wurden wir verteilt und dann durch einen Zufall habe ich auch einen Job gefunden bei der Familie Kröller, den ich dann ausüben durfte und wo sie auch eine Bewilligung für mich gemacht haben und so dann auch hier geblieben, weil es so schön ist.
Familie Kröller ist natürlich bekannt.
Absolut, waren wir auch schon beim Lukas Nagel, ja. beim Spitzenkoch unserer Region. Bevor wir jetzt wirklich zu deinem Leben kommen und wir sind ja schon eingetaucht jetzt, was deine Flucht vielleicht ein bisschen betroffen hat, aber was muss man bei dem ganzen Erfolg, bei den ganzen Taten und bei den ganzen Zeitungsartikeln über den jungen Lulzim wissen, damit man den heutigen Lulzim versteht? Was hat dich zu dem gemacht, was du heute bist?
Also ich denke, dass da doch eine sehr harte Schule war. Der Weg, den ich selber gemacht habe, wie gesagt, die ich keinen Österreichern wünsche, einen Krieg zu erleben und auch sehr schwer ist, dass man sich überhaupt mitspricht über sowas. Ich habe ehrlicherweise auch gewisse Zeiten, wo ich zu viel über dieses Thema Krieg rede oder nachdenke, dass ich dann doch ein paar schlaflose Nächte habe. Also es ist nicht so, dass man sie einfach wegstecken kann, sondern das bleibt auch und es prägt sich auch einen Leben lang mit, ja, weil es einfach sehr schwer war, weil es einfach verschiedene Dinge wir erlebt haben. Wir haben vom Schießen über Bomben, über Raketen, über Menschen, die gestorben sind, halt live dabei erlebt. Und das denke ich, dass da doch ein harter Weg ist für einen Mensch, vor allem in diesem Alter. Und wo ich hergekommen bin, mein Ziel war immer so, dass ich gesagt habe, ich möchte was machen, ich möchte mein Leben im Griff haben, ich möchte eine Ausbildung haben und auch von meinem Job leben können. Und dann irgendwann mit der Zeit, wo ich gewisse Schritte gemacht habe und die Sprache gelernt habe, habe ich gesehen, dass das doch dieses Potenzial da ist, selbstständig zu werden und mir eigene Unternehmen zu gründen. Und wenn ich heute nachdenke, ist so, dass ich eigentlich froh bin, dass ich das mache und werde auch in Zukunft machen. Also ich möchte diesem Land etwas zurückgeben, was ich bekommen habe.
Aber das war jetzt sehr, sehr schnell und sehr rasch. Wir wollen auf das alles eingehen, weil das wirklich eine irrsinnig spannende Geschichte ist. Aber jetzt hast du das so beeindruckend erzählt vom Krieg. Wie wirkt das jetzt eigentlich auf dich, dass all das gerade wieder passiert? Ukraine, Iran, es geht ja überall auf der Welt trotzdem weiter mit Kriegen leider.
Ja, es ist also auch vom Corona weg oder vorher Syrienkrieg, immer wieder, wenn es was beginnt, dann kommt das wieder hoch. Ja, also da hat man wieder ein paar schlechte Tage, wo man halt intensiv nachdenkt, wo man halt das beobachtet. Ich kann nur sagen, das Ganze bei uns war nicht anders. Das Ganze macht die Politik, ja, und nicht die Menschen. Und bei uns war auch nicht anders. Wir haben in einem Ort gelebt, in dem Ort, wo ich gelebt habe, waren wir Albaner, richtig gesagt Kosovaren, ja. Okay. Aber die Albanisch sprechen oder Kosovo-Albaner, die heute halt hier kennen. Kosovo und Albanien ist nicht anders wie Österreich und Deutschland. Zwei getrennte Länder, aber die gleiche Sprache. Also nur kurzes Erklärung zu dem Ganzen. Und in dem Ort, wo wir gelebt haben, da waren Serben, da waren Albaner, da waren Katholiken, da waren Roma. Also wir haben alle miteinander gelebt. Wir haben alles zusammen gefeiert. Wir haben nie irgendwie einen Konflikt gehabt miteinander. Ja. Das Problem war immer die Politik. Und das hat so weit hingereizt, dass das einfach dann in einen Krieg umgewandelt worden ist, das Ganze. Und wir das Ganze mitmachen dürften, müssten, ja.
Aber was sagst du jemandem, der sich bei uns heute nicht vorstellen kann, dass sowas jemals bei uns passieren könnte?
Also ich kann nur sagen, dass sowas ziemlich schnell gehen kann, ja. Und zwar sehr schnell, das hat da bei uns keiner geglaubt, das ist über Nacht gegangen. Also wenn die Politik wirklich so weit ausreizt und nicht die richtigen Menschen in Vordergrund stehen, ganz oben, ja, die ja den Land führen, falsche Entscheidungen treffen, nur Panik verbreiten in der Bevölkerung, die dann auch mit Angstmache Politik machen, nur weil sie selber halt in Vordergrund stehen wollen, kann halt ganz schnell eskalieren.
Was war das für ein junger Mensch, der damals mit, ich glaube, 17, 18 Jahren aus dem Kosovo aufgebrochen ist nach Österreich? Wie warst du damals?
Ich bin, wie gesagt, als Flüchtling gekommen. Unten schon haben meine Eltern gesagt, was ich mir vorstelle, wo möchte ich hin. Glaube ich, dass da irgendwer in Europa auf der Suche nach einem Lulzim ist. Also das wird nicht der Fall sein.
Aber das haben deine Eltern gewusst?
Die haben es gewusst, ja. Und die haben auch gesagt. Und habe dann den Weg genommen. Ich wollte einfach das machen und bin auch hier gekommen. Und ja, die ersten Zeiten waren sehr mühsam. Ich konnte die Sprache nicht, keine Familie. Ich konnte mit meinen Kollegen nicht reden. Es hat Internet nicht gegeben, so wie jetzt in der Form. Keine Übersetzungstools oder Apps, keine Möglichkeiten. Also ich kann sagen, war sehr hart, es war sehr mühsam. Ich konnte auch nicht wirklich fortgehen, weil in viele Lokale als Ausländer nicht erlaubt war. Und das ist mir auch passiert. Es ist mir auch passiert, dass die Kollegen dann gesagt haben, wir nehmen dich mit. Aber du darfst nicht reden, weil du schaust nicht aus wie Ausländer, aber reden darfst du nicht. Und wenn du nicht redest, dann
läuft es nicht auf.
Ja? Und so haben wir auch gemacht. Also das ist auch passiert. Ja.
Wahnsinn.
Aber warst du ein positiver Mensch damals schon? Weil heute haben wir dich kennengelernt als absoluten Optimisten und der einen Drive hat. Aber warst du das damals auch?
Also als positiver Mensch kann ich mich eigentlich schon immer so beschreiben. Also ich war immer ein Mensch, der gesagt hat, wir müssen was bewegen, es muss was passieren. Habe immer schon als Kleinkind meine Träume gehabt, die ich versucht habe zu verfolgen. Wie gesagt, es war nicht möglich, weil es einfach unten so war, wie es halt passiert ist. Aber ich bin auch heute positiv. Es gibt immer wieder Hürden, es gibt immer wieder Probleme, die auftauchen. Es gibt auch Probleme, die man immer wieder zum Spüren bekommt, dass man sich doch nicht als Österreicher aufgenommen wird. Ja. Und das ist mir auch passiert. Also wie gesagt, ich habe erst 2014 eine Staatsbürgerschaft annehmen dürfen. vorher nicht. Und da während oder den Weg bis zum Staatsbürgerschaft hat man immer wieder ansuchen müssen, jedes Jahr für ein Visum, die ganzen Unterlagen neu einreichen und so weiter und so fort. Und nachdem ich eine Staatsbürgerschaft angenommen habe, also Kosovo ist nicht in der EU und man dürfte da bis 24 nicht einreisen ohne Visa nach Europa. Und 2016, also 15, 16, hat zum ersten Mal mein Papa gesagt, er möchte mich gerne mal besuchen. Und ich habe gesagt, ja super, dann müssen wir heute ein Visum einreichen, also einen Visa-Antrag stellen in Gmunden. Das haben wir auch gemacht. Und habe dann einen negativen Bescheid von der Botschaft bekommen, die Entscheidungen treffen, die Menschen sind nicht vor Ort. Das heißt, sie spielen gewisse Macht, die haben nicht richtige Kontrolle von Land eigentlich, weil sie einfach so weit weg immer sind, ja. Und haben dann einen negativen Bescheid erstellt für meinen Papa, ohne Begründung. Wir haben dann gesagt, okay, wir müssen einen Rechtsanwalt entscheiden, das haben wir auch gemacht. Und hätten wir auch Recht bekommen. Und dann ist mein Papa krebskrank geworden und er ist verstorben und er hat ihn nie besuchen dürfen. Mhm. Ja. Und in der Zeit, also wie gesagt, waren die Flüchtlinge, die gekommen sind aus dem Syrien. Ja. Und ich weiß, dass ich bei den Polizisten in Gmunden gesessen bin und die gesagt haben, es ist ein Wahnsinn, also du bist voll integriert, du hast mehr Unternehmen jetzt hier, hast eigenes Haus, die Zahlen passen, dass du ihm halt einladen darfst, also du kannst auf ihn sorgen für die 3 Monate, wenn er da ist, und trotzdem dürfte das nicht also passieren. Und es ist halt bis heute noch der bisschen, mir fehlt. Mhm. Genau.
Gekriegt. Ja, absolut, absolut. Was würdest du sagen jetzt im positiven Sinn? Was ist an dir kosovarisch und was ist österreichisch? Weil du bist doch auch schon lange hier. Ein bisschen was wirst du schon übernommen haben, auch von am Salzkammergutler.
Naja, wir haben, also unten, wo ich aufgewachsen bin und geboren bin, bis 17 und jetzt lebe ich seit fast 24 Jahren hier. Also ich bin jetzt mehr hier als unten. Und da meine Freundeskreis und Familie und Leben generell ist eher mein Lebensmittelpunkt hier aufgebaut und fühle mich auch wohl. Unten ist halt schon mehr Zusammenhalten, mehr Handschlagqualität, mehr Unterstützen. Hier ist vielleicht ein bisschen kälter das Ganze, aber prinzipiell funktioniert es sehr gut.
Aber jetzt erinnere dich mal zurück, ein Satz, den du dem kleinen Lulzim sagen würdest, wenn er jetzt sozusagen als 18-Jähriger oder 19-Jähriger nach Österreich kommt, was würdest du ihm mitgeben?
Ich würde mitgeben, dass er vielleicht, es ist relativ jetzt, also ich denke, nachher ist immer mal gescheiter als vorher.
Ja, der hat ja vieles richtig gemacht, muss man auch sagen. Der eigentlich gar nicht so klein hat, damals wahrscheinlich.
Eben. ich habe halt meine Wege gemacht und ich könnte auch vielleicht sagen, okay, wenn ich in einer Großstadt wäre, würde ich vielleicht das 10-fache erreichen als hier, ja, weil es einfach alles schwieriger ist, weil es einfach weniger Angebote gibt es und so weiter und so fort. Aber prinzipiell, ja, denke, es ist okay.
Okay, wie es war, oder? Ja. Hat es irgendjemanden gegeben in der Anfangszeit, der dich besonders unterstützt hat dann hier, der da geholfen hat, deinen Weg zu finden?
Also von der Firma jetzt her muss ich sagen, dass da die Familie Gröller, die sehr, sehr nahe gelegt sind und mir auch das ermöglicht haben, nicht nur Ausbildung zu machen, sondern auch weitere Ausbildungen. Es hat aber Menschen gegeben dort und da, ich kann jetzt nicht alle mit Namen erwähnen, weil dann ist es ziemlich sehr viel, aber die gesagt haben, hey, der muss eine Chance bekommen, der sollte eine Chance bekommen. Es hat aber Leute gegeben, die gesagt haben, was wollen Sie hier überhaupt? Ja, wir brauchen Sie nicht. Auch das hat es gegeben. Es hat es auch gegeben, Kollegen, die halt mir unterstützt haben, Freunde dann langsam, die man kennengelernt hat, die dann mich auch zum Sport mitgenommen haben, die man dann ein bisschen mehr halt unterhalten könnte, reden könnte und Sport betreiben könnte. Das gibt es immer wieder. Also wie gesagt, Gott sei Dank, dass die Menschen gäbe, sonst wäre alles ein Wahnsinn.
Und war eigentlich der Weg in die Gastronomie klar? War das von dir ein Wunsch oder ist das passiert?
Nein, das ist eigentlich tatsächlich passiert. Mhm. Das heißt, dass ich in der Gastro bleibe oder arbeite oder dann überhaupt selbstständig wäre, habe ich mir nie gedacht. Mhm. Das ist dann alles dieser Durchbruch vom Krieg und danach, also ich hatte immer ein bisschen Liebe zum Autos und deswegen auch heute noch vielleicht mal gerne Sportautos und hat mich immer das Thema interessiert, Motoren, Mechaniker, Entwicklung und so weiter. Diese Ausbildungen konnte ich gar nicht machen, weil es einfach nicht möglich war für mich.
Aber warum? Ist es an der Sprache gelegen oder hast du die Chance nicht bekommen?
Ja, eigentlich beides. Also am Anfang, also ich muss schon sagen, jetzt sind vielleicht 24 Jahre her, ja. Mhm. Aber am Anfang, wo ich hergekommen bin, da hat man sich schon bewerben müssen über verschiedene Firmen und da hat die keinen aufgenommen. Also die Zeit hat sich geändert, ja, drastisch. Mhm. Wenn man jetzt anschaut, wir haben Menschen mit Migrationshintergrund, die Polizisten sind, die Lehrer sind, mhm, die und. Vorher war ja nicht möglich. Also man hat so eine Chance nicht bekommen. Das nächste ist die Sprache. Das heißt, ich habe ja meinen ersten Test beim BFI dann, wo ich die Lehre machen wollte, nichts verstanden. Also ich habe meinen Namen geschrieben, oben hin, Datum und den Rest, die ganzen Fragen, die da gestanden sind, die habe ich nicht verstanden. Mhm. Und ich habe einfach zurückgegeben. Und die Lehrerin, die war ja eine sehr, auch menschlich vielleicht gut, und die ist dann gekommen und hat gesagt, wo liegt das Problem? Also ich war der einzige Ausländer in der Klasse und die gesagt hat, warum ich nichts geschrieben habe. Und ich habe gesagt, ich habe es nicht verstanden. Und dann hat sie gesagt, ja, aber wie stelle ich das vor? Und das Vorteil war, wir haben ja mehr Tests machen müssen und eine davon auch in Mathe, also Rechnungswesen. Und die Mathe, die Zahlen waren nur Zahlen und da war ich der Beste in der Klasse. Und wo sie dann zusammengesessen sind, die Lehrer, haben gesagt, okay, der ist aber nicht dumm, weil der hat ja in Mathe alles verstanden, hat es geschrieben, weil da waren nur Zahlen, die Zahlen sind international. Also die, mhm, hat man ja verstanden, solange kein Text dabei war, dann hat man ja das machen können und sonst eher nicht. Und haben sie dann 6 Monate Zeit gegeben, dass ich die Sprache verbessern muss und die Noten, dann darf ich bleiben und wenn es nicht, dann muss ich aufhören. Und so habe ich dann parallel einen Deutschkurs gemacht. Ich habe dann am Nachmittag sogar andere Trainer von BFI, die gesagt haben, am Nachmittag bitte sitze bei mir im Büro und markiere alles, was du nicht verstehst. Mhm. Und dann versuchen wir, die zu erklären. Nicht richtig übersetzen, weil die haben trotzdem auf Deutsch geredet, aber versucht mit Hand und Fuß mir zu erklären. Mhm. Und so ging halt durch, ja.
Aber was macht das mit einem Menschen, der eigentlich schlau ist? Das warst du ja damals auch schon. Und dass man Chancen nicht ergreifen kann, weil man sie schlicht und einfach nicht versteht. Das muss ja schon eine Härte sein, oder?
Es macht schon ein bisschen kaputt. Mhm. Also ich kann auch heute sagen, es sind immer wieder die Gedanken, wenn ich vielleicht mal selber zu Hause bin und ein Film einschalte oder so, wo ich ein bisschen Zeit für mich habe, dass ich runterkomme, dann denke ich, okay, eigentlich, ich hätte gerne doch vielleicht immer noch ein Studium gemacht, Thema Wirtschaft, Tourismus und so weiter. Das muss aber so weit kommen, weil es mit den Unternehmen, die ich jetzt betreibe und habe, ist unmöglich. Also ich habe einen Vollzeitjob, 7 Tage die Woche und das geht gar nicht. Aber wer weiß, vielleicht in Pension.
Aber du hast...
Haben wir gestern auch gesprochen, ja, dass das geht später auch noch. Aber du hast ja unglaublich viele Ausbildungen gemacht, oder?
Ja, also ich habe so Lehre, dann habe ich Trainerausbildung, dann habe ich Lehrlingsausbildner, Teamleiter, Barkeeper, habe durchgemacht. Und das war auch gut und nutze ich auch heute.
Aber es ist ja eine Menge.
Ja, also es passt, wie gesagt, man kann sich halt so wie im Positiven, auch im Negativen immer nach oben bewegen. Ja.
Aber bist du stolz auf das, was du erreicht hast? Wir werden ja über das genau noch sprechen, aber bist du stolz drauf oder ist es trotzdem immer irgendwie das, dass du immer noch was beweisen möchtest?
Ich mache das jetzt, weil es mir Spaß macht. Mhm. Das heißt, ich habe, was braucht man, dass ich mein Leben absichern kann? Ich habe immer gesagt, ich möchte mein eigenes Haus haben, ich möchte mein Auto haben, ich möchte nicht abhängig sein auf irgendwem. Wie gesagt, was wir alles erlebt haben, war nicht einfach und man war ja nicht nur abhängig auf eigenen Familie, sondern dann auf ganze EU und Amerika, die uns auch geholfen haben im Krieg. Ja, ohne den war er dann nicht gegangen, hätten wir das nicht geschafft. Die wir auch sehr schätzen und wissen zu schätzen. Und der Rest, was jetzt kommt oder aufgebaut ist, ist eigentlich der Wille von mir, diese Biss, die ich habe innerlich und die sagt, wir müssen alle miteinander was tun, weil es einfach bald, wenn wir alle auf den Modus schalten, nur mehr gemütlich, dann werden wir bald nicht mehr das haben oder nicht mehr leisten können, was wir jetzt haben und leisten in Österreich. Ja.
Aber woran liegt das? Liegt es am Schonwaschgang Österreichs, glaubst du? Weil wir sind natürlich nicht so aufgewachsen wie du. Wir sind ungefähr gleich alt, wir beide, du bist ein bisschen jünger. Diese Erfahrungen in unserer Kindheit und Jugend haben wir hier nicht gemacht. Woran liegt es, dass du glaubst, dass das trotzdem die nächsten Generationen immer weniger Biss haben?
Ich glaube, dass das einfach, also ich müsste mal so alt werden, dass ich dann richtig das alles beobachten kann.
Weise. Rückwirkend.
Aber was ich sagen kann, was ich beobachten konnte als Außenstehender, dass wir das nicht wissen zu schätzen, was wir da haben. Ja, ich habe da immer wieder Kontakte mit verschiedenen Leuten und bin ein sehr offener Mensch und rede da mit Menschen, die auch im Ausland sehr viele Firmen besitzen und in Asien und so weiter und so fort. Und eines Tages sagt mir dann Herr Doktor, den ich sehr geschätzt, und dann habe ich ihm gesagt, wie siehst du Europa und Asien und so. Und dann hat er gesagt zu mir, Europa eigentlich 40 Jahre zurück, weil wir nichts mehr tun, weil wir so viel Bürokratie haben, weil wir nicht mehr so viel arbeiten dürfen, auch wenn wir wollen. Das heißt, das sind halt viele, viele Dinge, die passiert sind über die Jahre, ja, die eigentlich ein Versagen ist von der Politik, dass sie es nicht möglich machen und die Rahmenbedingungen nicht mehr verfeinern, weil sonst wird immer drauf, also setzt, und irgendwann einmal braucht man ja überall einen Rechtsanwalt und einen Juristen und wie auch immer jeden, der sie auskennt, weil sonst kennt man sie nicht mehr aus. Und das andere ist, diese Erbengeneration, die wir haben. Das heißt, jeder von den Leuten, die ich gekannt habe, die ich ja heute noch kenne, viele von denen, die ich hier kennengelernt habe, wo ich gekommen bin, habe ich gesagt, wow, super, wann könnte mal so weit sein? Die haben ein schönes Leben, die gehen fort, die genießen das Leben, die können alles tun, was sie möchten. Ja, das konnte ich gar nicht. Ich konnte auch, wie gesagt, ich müsste mit dem Zug fahren, ich müsste schauen, wie ich weiterkomme. Ich müsste jedes Wochenende auch in meinen Ausbildungszeiten arbeiten, dass ich meine Wohnungen alles leisten kann. Ja. Und jetzt sind dieselben Leute, die ich vor 15, 20 Jahren kennengelernt habe, die mir immer alles erzählt haben, was sie vorhaben, was sie machen möchten, wo sie hingehen wollen und so weiter und so fort. Die sind genau dort, wo sie waren. Ja, da hat sich nichts geändert. Und bei mir hat es ein bisschen was bewegt. Es soll sich nicht so anhorchen, wie wenn jetzt da etwas außerbringen will, was nicht stimmt, sondern was ich sagen will. Wir haben auch jetzt tagtäglich Leute, mit denen ich zusammensitze, wo ich mir denke, die sind gescheit, die wissen ja so viel, die können ja so viel oder die machen so viel, was sie vor alles haben, was sie alles vorhaben, ja, für die nächsten 2, 3 Jahren, 5 Jahren. Und dann triff ich halt ein paar Jahre später oder ein paar Monate später und da gibt's nichts. Dann haben sie wieder eine Meinung geändert. Also sie sind mit sich selber nicht treu, sie sind nicht treu an den, was sie glauben und wollen und möchten. Und sie verfolgen dann auch nicht, wenn es einmal hart auf hart kommt. Das heißt, natürlich muss ich viel arbeiten, natürlich muss ich auf alles verzichten, wenn es notwendig ist. Aber ich muss ein Ziel haben und dann muss ich verfolgen. Ich kann nicht sagen, ja, jetzt bin ich müde, ich habe zu viel gearbeitet, ich lasse lieber wieder gehen, weil es zu viel ist.
Aber dann fangen wir doch bei dir mal an. Stimmt die Geschichte wirklich, dass du Tellerwischer warst als erstes?
Genau, also meinen ersten Job habe ich wirklich tatsächlich in Alpenhotel in Altmünster. Da war die Gundi Gröller, die Chefin, und habe als Tellerwäscher angefangen. Da habe ich nichts verstanden. Das heißt, es war mühsam für sie und für mich auch. Ja. das heißt, das verstehe ich auch, aber ich habe meinen Job gemacht und sie haben dann gesagt, wir brauchen solche Leute und haben sie dann auch unterstützt und so ist dann auch, genau.
Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, du bist hier nicht nur zum Durchhalten und irgendwie zum Durchkommen, sondern es ist wirklich tatsächlich möglich, etwas aufzubauen?
Es waren doch einer oder der andere, auch von den gescheiten Menschen vielleicht, die das gesagt haben. Das heißt, der Senior Grüller, den gibt es auch noch, kann ich mir noch erinnern, der hat dann, ich glaube, 2, 3 Jahren später bei einer Weihnachtsfeier, die stattgefunden hat, hat die Ansprache gehalten und hat bei dieser Ansprache auch gesagt, und der junge Mann, der da hinten sitzt, der wird irgendwann euer Chef. Und die haben alle gelacht, ja, die haben alle gelacht, weil das keiner für möglich gehalten hat, ja. Also das heißt, da gibt's gescheite Menschen, die sehen den Potenzial von einem Menschen, die sagen auch, hey, es ist gut. Kann auch sagen, der Juniorchef, der hat immer gesagt, hey, wenn du in unserer Firma bleiben wirst, die Chancen stehen da offen, du kannst Ausbildungen machen, du brauchst nichts unterschreiben. Hat da versucht, mich einzubinden immer wieder, wo ich Sachen lernen dürfte, die ich für super finde. Ja. Aber man braucht der Land oder die Gemeinde oder der Stadt braucht solche Unternehmen. Mhm.
Du hast 2 Kinder, ich weiß nicht, Töchter, Söhne, du hast 2 Töchter. Wie erziehst du diese mit diesem Wissen, dass man Leistung trotzdem irgendwie sich erarbeiten muss?
Also ich habe 2 Mädels, die sind die Amelia, die ist 12 geworden und die Leonessa wird 16, die ich über alles liebe. Mhm. Ja. Das heißt, im Prinzip ist so die sehr gute Mama haben, die echt sehr schaut auf die Kinder, was Schule anbelangt, was Lernen und so weiter und so fort. Und das auch sehr viel wert ist für den Papa. Ich habe Gott sei Dank keine Verpflichtungen, dass ich jede zweite Wochenende oder jede Woche nehmen muss, sondern ich kann abholen, wann ich Zeit habe und wann sie Zeit haben. Wir können was unternehmen, sie kommen auch hier Was wir aber machen, wir haben das auch von Anfang an so gemacht, dass wir gesagt haben, also wo ich runtergeflogen bin zu meinen Eltern, die große, also die älteste Tochter von mir, die Leonessa, die war 3, und da habe ich gesehen, dass ich zu Hause mit meinen Eltern nicht wirklich viel reden konnte, weil es hier gleich im Kindergarten, in Schule eigentlich nur Deutsch gesprochen hat, mhm, und somit nicht Albanisch verstanden hat. Und dann habe ich gesagt, okay, was muss ich an mich ändern? Und habe dann auch Stück für Stück gemacht. Ich habe sofort einen Au-pair-Mädchen gesucht, entweder vom Kosovo oder von Albanien. Die ist dann 3-4 Jahre hintereinander gekommen im Sommer und die dürfte kein Deutsch und kein Englisch sprechen, sondern nur Albanisch. Und da haben beide Kinder, die heute nicht nur sprechen, sondern schreiben und lesen, genauso wie ich, Albanisch. Ich habe gesagt, die müssen ein Fundament aufbauen, deutsche Sprache lernen sowieso und das Schreiben aus super, also Noten in der Schule. Aber dann sollten auch nur Albanisch lernen, weil das einfach meine Anstammung ist es und warum nicht, ja. Und das machen sie auch heute. Und das andere ist, was Firmen und Sachen anbelangt, ach so, es ist noch fast zu behaltet, was zu sagen, mhm, ja. Aber was ich sagen kann, es nimmt schon eine gute Richtung, weil die Große, die hat schon bald genug, also mit 14 im Familienbetrieb ein bisschen mitzuhelfen, also mir zu helfen.
Ja, die hat ja schon eine Pizzeria in Ebensee.
Die Kleine, okay. Die Kleine, genau. Die Amelia, und da haben wir abgestimmt. Das heißt, das waren beide einverstanden und wir machen das, ja.
Ja.
Und die Große hat mit 15 dann begonnen. Das heißt, man dürfte dann auch geringfügig anmelden mit ab 15. Und sie hat dann über den Sommer so viel gearbeitet, dass wir gesagt haben, dann kann sie angemeldet bleiben, weil die Stunden hat sie übernommen, ja. Und was mir aber passiert ist im Dezember, das müsst ihr mal raten. Also sie hat zum ersten Mal dann Weihnachtsgeld bekommen. Also wir reden da von 500 Euro auf 1000 Euro im Monat. Was glaubt ihr, was sie gemacht hat damit?
Ich glaube, sie hat in eines deiner Unternehmen investiert. Sie wollte Anteile haben.
Also sie hat tatsächlich, ich bin einen Tag in der Früh aufgestanden und habe auf mein Privatkonto geschaut und dann habe ich Eingang gesehen von Leonessa 1000 Euro auf mein Privatkonto. Und zuerst habe ich nicht realisieren können, was das ist, ja. Und dann habe ich geschrieben, was hast du da gemacht? Und dann hat sie gesagt, naja, Papa, mir geht's gut, ich habe alles, es ist alles gut. Du investierst immer, brauchst du Geld, du investierst klug. Ich habe dieses Geld überwiesen. Dann habe ich gesagt, nein, das gehört dir. Habe ich wieder zurück überwiesen, aber alleine mal auf die Idee musst kommen, ja. Und das war für mich.
Also hat der Peter in Wirklichkeit recht gehabt, ja, dass ihr den nicht investiert. Wie arg ist die Geschichte das eigentlich? Aber du hast jetzt sozusagen erzählt, sie arbeiten bei dir oder die Größere arbeitet bei dir. Hast du ihr diesen Weg offen gelassen oder hast du mitentschieden oder wärst du auch zufrieden gewesen, wenn sie gesagt hätte, ich mache jetzt irgendeinen speziellen Sport und werde Spitzensportlerin? Wäre das auch für dich okay gewesen?
Also vollkommen okay. Ich werde auch nie tun, also ich werde denen nie vorschreiben. Das heißt, sie haben alle Wege offen. Sie sind in der Schule, die gehen bei den BG in Gmunden, mhm, die dann auch studieren möchten. Die Große sagt, sie möchte vielleicht Lehrerin werden. Die Kleine möchte Chirurgin werden, weil sie möchte Menschenleben retten, sagt sie ja. ob sie dann Gastro übernehmen, ob sie dann die Firmen übernehmen, das ist dann voll komplett überlassen. Ist fast, wie gesagt, zu bald, glaube ich, etwas zu sagen. Aber die Große, das wird immer mehr, dass sie mir immer wieder Fragen stellt, was wirtschaftlich anbelangt, was Firmenstrukturen und so weiter betrifft, wo ich mich immer wieder positiv überrasche. Ja,
mhm.
So.
Also du bist ein stolzer Papa.
Ja, ich bin sehr stolzer Papa.
Wunderbar.
Aber ich fand auch die Geschichte mit zweisprachig aufwachsen gut, weil ich glaube auch, dass das wichtig ist, völlig egal, welche Sprache es in Wirklichkeit ist. Ich glaube, es erweitert deinen Horizont, oder?
Genau. Also ich hab Menschen auch hier kennengelernt, kenne auch heute, die dann vom Ausland kommen, wo der Papa oder Mama nicht Österreicher waren, die Sprache nie gelernt haben und die sagen, sie können heute auch noch entweder mit Opa, Oma, mit Cousins, mit Verwandten sprechen. Und eine Sprache, die macht ja Wege auf und nicht zu. Ja. Und warum sollen sie das nicht lernen? Wenn sie klein sind, dann geht's so schnell. Also wenn ich mal essen gegangen bin mit meinen Kindern und Au-pair-Mädchen, also alle zusammen, da haben sie schneller übersetzt wie ich, weil sie am ganzen Tag mit dir einkaufen und alles gemacht haben. Das heißt, also ich denke, das sollte jeder mitnehmen. Und die deutsche Sprache, die müssen sowieso in der Schule lernen. Das ist eine Pflicht, ja.
Aber insofern hätte ich schon noch eine Frage an dich. Wie schwer war es eigentlich, Deutsch zu lernen?
Ist es auch. Also man hört auch immer wieder bei mir. Ja. Ist nicht so einfach, vor allem, wenn man nicht richtig in die Schule geht. Ja. Das eine ist, wie es geschrieben wird und gelesen wird, und das andere, wie es ausgesprochen wird. Ja. Und
Du bist nicht, bist nicht in der besten Gegend dafür, muss man auch dazu sagen. Ja. Wenn du in Ebensee lebst, im Salzkammergut, dann ist es natürlich eine große Diskrepanz zwischen, wie schreibt man was und wie spricht man es aus.
Also ich muss sagen, genau, wir sind ja, ich bin ja stolz Ebenseer. Ich lebe und wohne hier, bin auch Hauptwohnsitz in Ebensee. Es ist so, dass dann doch die Mundart, die hier gesprochen wird, ist doch nur ein bisschen schwerer als normal. Wir haben Leute oder Mitarbeiter von woanders, die kommen und dann sagen sie zu mir, sprechen die jetzt Deutsch oder andere Sprache? Ja? es ist lustig, es ist so und auch vor allem die Geschichte von Ort zu Ort. Also ich habe Fehler gehabt in Gmunden, wo die Menschen dann zu mir gesagt haben, du bist der Ebenseer. Ich habe gesagt, ja, ich bin der Ebenseer. Und woher kommst du? Woher kommt der Name? Also wenn sie nicht direkt gefragt haben, also ich komme aus dem Kosovo. Was glaubst du, was die gesagt haben?
Keine Ahnung.
Also sie haben gesagt, dann sag uns lieber, dass du aus dem Kosovo kommst.
Naja, aber statt Ebensee.
Statt Ebensee.
Ja, ja, die mengen sie ja nicht gegenseitig.
Das haben wir ja schon mitgekriegt beim Christian Rainer.
Das stimmt, ja, das stimmt.
Genau, und das war für mich dann gleich, also ich war baff. Ich habe mir gedacht, ja, ja, was soll das? Also ich soll lieber Ausländer sein, wie ein Ebenseer. Ja?
Es ist in jeder Richtung gemein eigentlich, ja, ja, wenn man es überlegt.
Und jetzt sagen natürlich die Ebenseer, weil ich doch auch Geschäfte in Gmunden betreibe und habe, sagen die Ebenseer zu mir, jetzt bist du Schwanenpussy geworden, jetzt bist du nicht mehr in Gmunden. Und
da sagt er was.
Das ist das ja groß. Ja. Aber das ist sowieso eine Frage, die wir dir auch im Vorgespräch schon gestellt haben. Wie kommst du auf die Idee, Ebensee und Gmunden Geschäfte zu betreiben? Bei uns, glaube ich, am Attersee wird niemand, ich weiß nicht, Seewalchen und Unterrach Shops aufmachen oder Restaurants aufmachen. Ich glaube nicht.
Ja, also ich habe ja den ersten Lokal in Ebensee aufgemacht und auch dann hier gewohnt. Die Kinder sind in Ebensee in der Schule gegangen am Anfang, Kindergarten, Schule. Und es war mir sehr wichtig in den Ort, wo ich lebe, dass ich eigentlich was leiste. Ja? Und das habe ich auch gemacht. Ich kann auch heute sagen, ich mache das und werde auch tun, weil ich in den Ort lebe und möchte auch mitwirken in den Ort. Ich möchte nicht sudern, jammern, schimpfen, sondern tun. Ja? Mhm. Es gibt genügend Leute, die erzählen mir jeden Tag, was gescheiter wäre, was ich zum Tun hätte. Ja? Es gibt auch viele, die in mein Lokal gekommen sind und gesagt haben, warum sperrst du Wein und Fein nicht auf? Nach dem Corona gleich, weil das eh gut funktioniert. Und ich habe gesagt, wir finden keine Leute. Und so, das ist ein Blödsinn. Ja? Und irgendwann war es so weit in dem Gespräch, dass ich gesagt habe, da ist der Schlüssel. Bitte, brauchst du keinen Pacht bezahlen, gar nichts. Mach, zeig's mir. Mhm. Und dann waren sie auf einmal leise.
Keiner macht's.
Ja? Also wir haben so viele Menschen, so viele Berater, die uns immer jeden Tag alles erklären und erzählen, was wir tun könnten, was gescheiter wäre und so weiter und so fort. Keiner von denen hat wirklich was gemacht, ja, selber. Also das heißt, und ich denke, wenn jeder von denen was leisten würde für den Ort, dann wäre es super. Ja. Und ich tue das, ich mache das, weil ich mich wohlfühle hier, weil ich das gerne mache und weil ich hier lebe. Das will ich halt die Kommunalsteuer, ich möchte die Arbeitsplätze da halten, ich möchte schauen, dass wir sie halt mitwirken.
Aber jetzt sind wir schon mittendrin in deiner unternehmerischen Geschichte, die ja wahnsinnig spannend ist. Ich habe irgendwo gelesen, dass du von dir selber sagst, du hast eine Art Superpower, du gehst durch einen Ort und fühlst und siehst das Potenzial. Wie kann man sich das vorstellen?
Also es ist, jeder Mensch ist anders. Mhm. Ich bin vielleicht einer davon, der mit offenen Augen durch die Welt geht. Und es ist tatsächlich so, dass ich mir sehr viele Gedanken mache und überlege zu Hause und nicht sage, okay, ich war jetzt hier oder ich muss hingehen, weil es Pflicht ist und dann gehe ich wieder heim oder gehe am Berg, sondern überlege wirklich gut. Und auch hier, also wir haben die Betriebe, die wir übernommen haben, der Stand, wie es vorher war, wie es jetzt sind, das sind Ideen, Visionen, die von mir halt entstanden sind, dann natürlich brauchst du die Profis am Boot, anders geht eh nicht. Also man braucht einen Architekten, man braucht einen Designer, man braucht dann einen Koch, ja, und auch die ganzen Mitarbeiter, die wir haben. Aber es muss viel vom Kopf entstehen. Alleine die Ideen zu kopieren vielleicht oder zu glauben, er macht das und ich mache es auch, funktioniert es nicht. Und es wird auch nicht funktionieren. Ist auch nicht anders in Gmunden. Also ich habe immer wieder, jetzt mit meinen neuen Projekten, sehr viele Ideen und Visionen. Und da sehe ich schon, dass das eine oder das andere machbar ist und eine oder das andere nicht machbar ist, weil das nicht vielleicht von der Politik die Ideen kommen und das wollen sie nicht. Mhm. Obwohl mit wenig viel machen könnten. Ja? Also sie müssen, es geht nicht, also für mich ist halt nicht immer das Thema, wir haben kein Geld und wir können nichts tun. Ja? Wenn so wäre, dann müssen wir alle hinlegen oder sitzen und sagen, okay, dann gibt es nichts mehr, weil nicht geht, sondern ich muss Ideen, Visionen haben, ich muss Lust haben, ich muss wissen, was ich tue und ich muss dann auch was bewegen. Und in dem Ganzen bei mir ist immer so, ich habe drei 30er und ein 10er. Mhm. Und diese 10er ist so, 10% Glück. Also die Menschen sagen immer wieder, ah, du hast Glück. Und ich sage, nein, das glaube ich nicht, weil alle, die Lotto gewonnen haben bis dato, die man halt recherchieren kann, 99% von denen sind in kürzester Zeit wieder pleite. Ja? Und vielleicht 0,1% hat es überlebt. Ja? Und dann die Nächsten sagen, naja, du bist mutig. Und ich sage, ich bin nicht mutig, das stimmt auch nicht. Mutig schon, aber nicht so, wie sie sagen. Mhm. Warum? Wenn ich mutig wäre, mutig heißt für mich, ich gehe jetzt auf in den vierten oder fünften Stock und springe runter. Aber dann gibt es mich nicht mehr. Ist das gleiche im Business. Das heißt, wenn ich nur mutig bin und mich drüber traue und was mache, dann habe ich das gemacht, aber dann fahre ich auf die Schnauze. Das heißt, dann wird es nicht lange geben. Die Nächsten sagen, naja, du hast Visionen und Ideen und du bist visionär. Auch gut, aber wieder 30%. Ja? Also 30% Mut, 30% Fleiß, 30% Ideen, Visionen und 10% Glück. Das Glück habe ich nur dann, wenn ich mal über den Berg rüber muss und nicht schaffe. Dann brauche ich einen Mensch, der mir vielleicht den Weg freimacht, irgendwer, der mir hilft, wie auch immer. Ja? Und Mut habe ich erklärt. Fleiß, wenn die sagen, du bist fleißig, sage ich, ja gut, aber wenn ich nur fleißig bin, dann arbeite ich wie im anderen Leben lang und mache nie selber. Ja? Und wenn ich nur Ideen und Visionen habe, wenn ich nur Visionär wäre, Visionär gesagt, leichter gesagt, ja, dann sitze ich halt immer oder liege im Bett und sage, ich könnte, aber da passiert nichts. Das heißt, ich muss die drei Geschichten im richtigen Zeitpunkt richtig kombinieren. Wenn ich jetzt Wiener Kaffee in den Mund machen möchte, da muss ich vorher überlegen und sagen, okay, was ist wichtig, was fehlt in Gmunden, muss zusammenschreiben, muss überlegen, Businessplan und so weiter und so fort. Dann brauche ich natürlich die Banken, fragen, ob sie finanzieren, wie es ausschaut, mit dem Steuerberater abstimmen. Und wenn das passiert und die sagen, es ist okay, ja, da brauche ich dabei noch keinen Fleiß und keine Ideen und Visionen, sondern da muss ich prozentuell den Mut auf 70-80% erhöhen und sagen, traue ich mich drüber oder traue ich mich nicht drüber. Und wenn ich das gemacht habe und es gelungen ist, dann brauche ich den Mut nicht mehr. Dann kann ich den Druck schrauben, dann muss ich Gas geben. Und muss in den nächsten 20, 30 Jahren fleißig arbeiten, dass ich das da zahlen kann. Ja? Also diese Dinge, die muss man sehr richtig kombinieren und zum richtigen Zeitpunkt vielleicht und auch gut überlegen. Aber nur zu sagen, ja, nur Mut, nur Fleiß, nur Ideen und Visionen alleine funktioniert es nicht.
Aber hast du das Gefühl, jetzt hast du wahnsinnig viel gearbeitet, wahnsinnig viel getraut, wahnsinnig viel überlegt und ein bisschen Glück gehabt. Hast du das Gefühl, dass die Leute dich trotzdem immer noch nur auf das Glück reduzieren?
Ja, also nicht nur das Glück. Also es gibt andere, der sagt, okay, wer gibt dir das Geld? Woher ist das Geld her? Wie ist es gelaufen? Das gibt es nicht, weil wenn wir zum Bank gehen, bekommen wir die Kohle nicht. Da möchte ich nicht in die Gespräche eingehen, aber tatsächlich so, man müsste halt, wenn ich nicht Gastronom wäre, vielleicht direkt die Frage oder die Gegenfrage stellen und sagen, okay, aber haben Sie mal mehr gearbeitet und ein bisschen was gespart, dass Sie die Bank dann beweisen können und sagen, hey, ich habe ein bisschen Eigenkapital. Erst dann würde ich halt was schaffen. Und das sind nicht die Fehler. Und logischerweise, wenn ich halt mein Kontostand immer auf Null ist, dann brauche ich gar nicht zum Bank gehen, weil dann kriege ich auch nichts.
Aber etwas Interessantes hast du ganz am Anfang gesagt. Du hast nämlich gesagt, deinem eigenen Ich würdest du raten oder wäre ein Tipp, im urbanen Raum, im städtischen Raum würdest du noch mehr umsetzen können. Warum bist du trotzdem da geblieben?
Ich finde, dass das eine schöne Gegend ist. Also wir haben viele Seen, wir haben viele Berge. Wir haben trotzdem die Menschen, die eher ein bisschen, also jetzt im Nachhinein ein bisschen näher sind. In Ebensee, man weiß es ja, dass wir sie eigentlich alle per Du sind, also da kann man auch per Sie nicht reden. das heißt, und habe dann Sport getrieben und das hat mir geholfen. Das heißt, ich war auch österreichischer Bundesmeister 2007, da habe ich Wettkämpfe gemacht im Boxen und habe dann eben mit meinen Freunden aus Ebensee, die ich mir geholfen haben damals, sind wir dann raufgefahren zum Langbazen, laufen gegangen, am Berg und so weiter und so fort. Und viele Dinge vielleicht können in einer Großstadt nicht passieren. Gleichzeitig haben wir hier keine Sponsoren gehabt und könnten wir den Sport nicht weiter betreiben. Vielleicht in großen Stadt hätten wir die bekommen. Also es ist alles relativ.
Ja. Aber es ging dann doch nach einer Verwurzelung hier, oder?
Glaube ich schon, ja. Also ich fühle mich sehr wohl und möchte auch hier leben.
Was ist schwieriger, unternehmerischer wieder gesehen? Etwas neu aufzusperren oder über Jahre die Qualität und die Energie hochzuhalten?
Ja, aufzusperren ist das einmalige Risiko, die ich gesagt habe, dem man halt den Mut hat und sich drüber traut. Das gibt es immer wieder. Das Schwierige ist sicherlich, etwas dann zu behalten, konstant zu betreiben und dass die Qualität auch passt.
Bist du ein guter Gastgeber oder siehst du gute Gastgeber in deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
Ich glaube schon. aber das müssen die Gäste sagen.
Reden wir über die aktuellen Projekte, weil ich glaube, dass natürlich viele Leute aus dem Salzkammergut gut kennen dich und wissen, es gibt hier eben die Dose in Ebensee, dann gibt es die Pizzeria benannt nach deiner jüngeren Tochter, haben wir gesagt. Es gibt oder es gab das Wein und Fein, das betreibt jetzt jemand anderer für dich. Du hast das Strandbad in Gmunden, aber du hast angesprochen das Brandl und das Wiener Café. Reden wir über diese beiden Projekte. Was ist an diesen speziell gewesen, dass du gesagt hast, die sind es wert, angedacht zu werden und umgesetzt zu werden?
Also wir haben Café Brandl ist mitten in der Stadt. Wir treiben jetzt, werden fast 4 Jahre insgesamt. Wir haben da auch die Arbeitsplätze um 3-fache geschafft. Wir haben auch die Umsätze um 3-fache geschafft. Auch die Kommunalsteuern, die man mehr bezahlen, ja, um 3-fache mehr wie vorher. Wir haben Gespräche, die man führen, auch ständig mit Menschen vor Ort. Genauso kann ich jetzt einmal sagen, auch mit Polizei in Gmunden, die am Anfang sehr skeptisch waren, wenn der Lulzim da kommt, wo, wer ist der, was macht der? Und mittlerweile sagen die, dass da die Probleme, die früh in Ort gewesen sind, sind um 95% oder 98% reduziert worden wie vorher, dass die kaum mehr Einsätze haben, dass da nichts mehr passiert, weil wir gezielt auf die Gäste schauen, weil wir gezielt schauen, dass Menschen zu uns kommen, die sie wohlfühlen wollen, die sie leben wollen, aber nicht die Probleme machen. Ja. Mhm. Und das machen wir auch und das passt auch, das gibt uns auch recht. Ja. Es ist schade, dass wir nicht umbauen können, Brandl, weil es die Politik damit machen muss und das ist dann leider nicht so weit. Seit 3 Jahren reden wir darüber. Frühling, mhm. Herbst passiert nichts. Ja.
Das liegt daran, dass es im Rathaus ist, oder?
Genau, das liegt daran, dass es im Rathaus ist und das liegt daran, dass da die Politik oder die Gemeinde ihre Hausaufgaben machen muss zuerst. Und sie brauchen einen Lift. Die Gemeinde muss ja barrierefrei werden. Wir leben ja mittlerweile im Jahr 26. Das heißt,
du sagst es.
Ja, und das sagen alle, dass das halt so passieren sollte. Aber wie gesagt, die Entscheidungen, die müssen von der Politik getroffen werden. Und solange das nicht passiert, dann ist nicht so einfach, ja, weil es einfach das Lokal ziemlich alt ist und ziemlich, ja, wir können ja keine Küche anbieten, weil es halt so klein ist und so weiter und so fort. Also das würde ein richtiges Potenzial schaffen für Gmunden.
Ja, wobei man jetzt natürlich gleich wieder sagen muss, wir kennen natürlich auch alle die Belastungen der Gemeinden und wissen, dass die halt auch kein Geld haben. Also es geht ja von unten nach oben und wieder runter in dieselbe Richtung, oder?
Ist ja richtig, aber wir sind halt doch selber zuständig dafür, alle, die Politik und wir auch, dass man sich schauen, wie wir Firmen herholen können, wie wir mehr Kommunalsteuer bekommen, wie wir mehr Arbeitsplätze schaffen und nicht nur sagen, es geht nicht, wir haben kein Geld, es funktioniert nicht. Also man braucht als Unternehmer gewisse Zucker von der Politik. Die müssen einmal mit den Unternehmern zusammensitzen und reden mit ihnen und schauen, wo sind die Probleme. Oder einmal, sie müssen keine neuen Ideen entwickeln, sondern mit Leuten reden, die genügend Ideen und Visionen hätten, die denen halt geben könnten, wie man halt besser gestalten kann, den Stadt. Aber das passiert alles nicht. Ja. Und da ist nicht so einfach.
Mhm. Das Brandl ist ja Institution. Wir sind am Attersee aufgewachsen. Wir kennen das natürlich auch. Man fährt manchmal rüber nach Gmunden ins Brandl. Also zumindest haben wir das gemacht. Mach uns einmal den Mund wässrig. Wie würde das Brandl ausschauen, wenn du machen könntest damit, was du willst?
Ja, Brandl, also ich würde so einen alten Brandl mit neu kombinieren. Ich würde dort den Angebot erhöhen. Wie gesagt, wir haben kein Mittag, kein Abendessen, das können wir nicht anbieten, weil es nicht möglich ist. Wir haben Frühstück und Kleinigkeiten zum Essen. Wir haben eine wunderschöne Terrasse. Wir könnten drinnen so ein Dinner-Club Richtung Wochenende machen, wo man vorher essen kann und danach Partys. Gibt es auch in Großstädten schon lange, die dann auch bei uns funktionieren könnten. Wie gesagt, da brauche ich leider die Politik.
Ich würde das gerne haben.
Ich auch.
Wie schafft man es bei so vielen Betrieben, das zu schaffen, dass jedes für sich eigenständig ist und nicht austauschbar wird? Weil irgendeine gewisse Handschrift wirst du ja haben. Wie schaffst du das, dass du trotzdem immer wieder andere Einflüsse hineinbekommst?
Also die Überlegungen sind immer so, dass ich sage, es darf nie gleiche Betriebe im nächsten Standort werden. Also wir haben auch Pizzeria früh, wenn ich ehrlich bin, hätte ich nie im Kopf gehabt. Warum? Weil ich normale österreichische Lehre oder Küche gelernt habe. Ich habe geglaubt, Pizza, die man halt kennt, ohne dass ich da wen beleidigen will, haben es halt natürlich früh halt Türken, Syrern und so weiter und so fort gemacht. Oder halt eher Menschen mit ausländischem Hintergrund, die nicht richtig betrieben haben vielleicht. Ja. Mhm. Also wie gesagt, ich würde keiner zu nahe treten, aber es ist so. Und wenn man aber richtige Pizza kennt und richtige Spaghetti Carbonara kennt und so weiter und so fort und die Leute dann im Boot bringt, so wie es uns auch gelungen ist, dann ist ganz anders. Ja, also dann ist andere Qualität da, die Zutaten sind anders, das Essen schmeckt auch anders und somit darf man dann auch machen. Und das gibt uns auch recht, was wir da machen.
Aber das bringt uns zu einem anderen Punkt, nämlich zum Punkt Personal. Wie findest du deine Leute?
Ja, wir haben international, also wir haben die Führungspositionen sind und alles, was mit Büroverwaltung zu tun hat, sind einheimisch natürlich. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass mehr geben würde davon. Mhm. Ja. Weil auch für
uns sich alle mehr wünschen.
Weil auch für uns ja schwer ist. Wir haben aber Leute vom Ghana, wir haben Leute von Kosovo, wir haben Leute von Serbien, wir haben Leute von Ungarn, wir haben internationale Personal hier. Was wir tun für Personal ist so, dass wir natürlich auch sehr viel machen dafür. Ja. Wir haben für alle, die da zu uns kommen, nicht mehr so Zimmer, die man kennt, die früher waren, wo man einen kleinen Zimmer bekommen haben, sondern werden Wohnungen zur Verfügung gestellt, wo sie dort genauso leben können, kochen können, essen können und auch normales Leben führen können. Wir haben auch ein oder anderen Personal, die von einem anderen Ort kommen oder zu einem anderen Ort fahren müssen, von unsere Personal, die zum nächsten Betrieb fahren müssen, wo wir auch Personal Autos zur Verfügung stellen, also Dienstautos, die ich sage, das bietet nicht jeder und wir wollen aber unseren Erfolg mit Leuten mitteilen. Wir sind froh, dass wir die Leute haben. Wir haben ein super Team, die echt loyal und fleißig sind. Und wir wollen auch denen auch was geben, ja, also nicht nur nehmen.
Ich glaube, du wärst ja nicht der Lull-Team, wenn du nicht so viele Projekte noch im Kopf hättest. Eines davon ist, glaube ich, eines, das du schon öfter mal auch in den Zeitungen angesprochen hast. Du träumst ein bisschen auch von einem Hotel, oder?
Ganz genau. Also das ist der Traum, den ich verfolge und ich machen möchte. Hätte ich vielleicht auch geschafft bis jetzt, wenn es mich nicht immer wieder so zwischendurch andere Projekte aufhalten. Also, ich kann nur sagen, ich habe da am See 2015 einen Grund gekauft. Das hat sich so ergeben, dass ich gesagt habe, ich würde das machen und dann war es so mal zu verkaufen. Und habe dann auch geplant ein Hotelprojekt, das sehr groß ist, mit 400-500 Betten insgesamt, wo wir ja 200 Personal brauchen würden. Und nachdem ist dann die Schlafmeile dazugekommen.
Stimmt, die hast du ja auch noch.
Genau, wo ich dann gesagt habe, okay, wir brauchen ein Personalhaus und die kaufen wir dazwischen und vermieten wir oder betreiben, bis das große Hotel passiert. Mhm. Und dann habe ich ein Personalhaus, den ich nicht später suchen muss. Und habe betrieben, dann nachdem ist dann immer die Tiki-Taki gekommen dazwischen. Wie gesagt, das sind Schritte, die mich dann auch aufhalten, weil wir ja gewisses Kapital brauchen, weil wir ja gewisses Größe brauchen, dass man sich den nächsten Schritt macht. Und dann habe ich das gemacht nur dazu. Dann kam Brandl in den Mund und ich gesagt habe, okay, möchte ich auch machen. Die auch wieder mir auffällt, natürlich, also in den Projekten, den ich träume. Und dann 2024, 2025 hat mich sehr intensiv, mich persönlich vielleicht auch beschäftigt, das Thema mit Wiener Kaffee, wo ich gehört habe, dass da Wohnungen kommen wollen und wo ich gesagt habe, okay, ich bin zwar hier nicht aufgewachsen und nicht geboren, aber sind mir vielleicht ein bisschen die Sachen anders bewusster oder wichtiger wie ein paar, die wirklich hier geboren sind. Für mich kommt nicht in Frage, dass wir sich sowas kaputt machen. Ja, also das heißt, wir müssen da was tun und nicht nur ich, sondern alle miteinander. Das heißt, wir können da nicht die ersten Lagen, die schönsten Plätze kaputt gehen lassen. Wenn die Wohnungen einmal werden, dann sind die für immer Wohnungen. Wenn eine Wohnung dort wird, dann haben die Geschäftslokale drunter ein Problem, weil dann beschwert sich ja ständig, dass die zu laut sind. Dann müssen sie auch vielleicht aufhören und ständig mit Anzeigen konfrontiert zu sein. Also so kann es einfach nicht funktionieren. Das heißt, solange wir das nicht in der Hand nehmen und habe dann lang gekämpft und dann auch gekauft und jetzt sind wir in Planung für einen Umbau, haben wir dann auch wieder gute Leute, die man vielleicht doch eine internationale, aber österreichische Küche genauso bringen können, die ein Angebot ergänzen gefunden und auch ein Hotspot werden kann. Das müssen wir sich schauen. Wir haben jetzt die ganze Hürden vor uns. Wir müssen Gewerbeanlage, also Betriebsanlagengenehmigung neu machen oder verhandeln. Und da werden Sachen vorgeschrieben, die vorher nie gegeben hat. Und das müssen wir erfüllen. Und da muss man halt schauen, ob man wie weit es hinkommt. Ja. Wiederum wundert es mich nicht, wenn die Leute sagen, ich mache eine Wohnung, weil sie brauchen das Ganze nicht. Das heißt, sie bauen dann um und fertig. Aber wir brauchen da von Lüftung über Sozialräume, über WCs, über alles Mögliche, was da vorgeschrieben wird, ist ja enorm. Das heißt, die Bürokratie ist einfach zu hart. Ja. Aber wenn es Gesetz ist, darum habe ich ja gesagt vorher, die Politik, weil das müsste eigentlich das machen, dieselben Beamten, dieselbe Leute, dieselbe die Politiker, die nach Italien oder nach Spanien oder woanders selber Urlaub machen, gehen in denselben WC, essen, trinken dort, da geht Personal inselben WC und sagen, das ist so klasse, es ist so schön. Kommen wir zu Hause und dann wird nur mehr vorgeschrieben. Und diese ganzen Sachen, die können wir fast nicht mehr bewältigen.
Aber jetzt sagen einige Leute, ich zum Beispiel auch, wenn man wirklich was bewegen will in einem System, muss man im System drinnen sein. Sprich, warum bist du nicht in der Politik?
Ist ja eh gewesen.
Genau. Also ich war ja 6 Jahre Gemeinderat in Imse und habe aber gesehen, dass da einfach sehr schwer etwas zu bewegen ist, weil du mehr Leute brauchst, die gleich denken. Ja? Nicht Leute, die zum Gemeinderat hingingen, weil es Pflicht ist, sondern dass man sich wirklich was bewegen kann. Und das, was ich gesehen habe, es würde vielleicht nur gehen, wenn du wirklich in der ersten Reihe bist oder halt wirklich dann der Chef von dem Ort bist, der Bürgermeister, wie auch immer. Alles andere ist sehr schwer. Und ich möchte nicht den Zeit sinnlos verwenden. Mhm. Also ich möchte was bewegen. Das heißt, mein Wunsch ist, dass man sich was tun und was bewegen können. Das habe ich auch gemacht, aber das war nicht erfolgreich, weil, wie gesagt, ich denke nicht nur an mich, sondern generell, dass im Ort was passiert. Bin jetzt aber in der Kammer in Linz, ist aber auch nicht anders. Also das heißt, die Ausschüsse, die werden verteilt so, dass da eigentlich sich keiner mehr auskennt und keine Erfolge haben kannst. Ja.
Mit einem Wort, Politik ist auch schwer.
Es ist sehr schwer und vor allem es ist halt so, dass die, wenn einer Ideen, Visionen hat, der wird nicht zugelassen. Das wollen sie nicht. Ja.
Okay. Ist ja die eine Frage, die ein bisschen philosophischer ist, bevor wir dann zum Ende kommen, schon langsam. Was ist für dich der wahre Preis des Erfolges, den du bezahlen hast müssen, beziehungsweise immer noch bezahlst?
Ja, man sieht immer die grauen Haare, die sind jetzt kurz.
Gut, die haben wir alle.
Also im Prinzip, ich leiste wirklich viel. Das heißt, ich mache jede Woche meine 90 bis 110 Stunden. Ich bin 7 Tage die Woche da. Ich war letztes Jahr einen einzigen Tag auf Urlaub. Da bin ich runtergeflogen, habe meine Mama besucht und wieder zurück. Das heißt, einen Tag, ganzes Jahr durch. Das möchte nicht jeder und das verstehe ich auch. Es muss auch nicht jeder machen. Aber auch nur mit 10 Stunden die Woche arbeiten, das werden wir nicht schaffen, dass wir es in der Stadt so unterhalten können, wie es sein sollte.
Wow. Mhm. Aber familiär zum Beispiel, dass du hast jetzt 2 Töchter, hast du gesagt, ist es da auch manchmal so, dass du nicht immer der Papa sein kannst, der du gerne sein möchtest?
Das glaube ich schon. Also das ist auch so. Ich habe auch Lust, dass ich mehr mit einem Unternehmen, dass ich Urlaub machen kann. Aber man kann nicht alles haben. Das heißt, wenn ich einen Weg durchziehen möchte, dann muss ich auch tun. Ja? Ich wüsste nicht, wie haben es unsere Eltern, Großeltern gemacht. Das Ganze, was hier aufgebaut ist, ist nicht von uns aufgebaut, sondern von den Eltern, Großeltern oder Großgroßeltern aufgebaut. Definitiv. Und die haben auch arbeiten müssen oder hart arbeiten müssen. Und es kann nicht sein, dass wir alle jetzt nur mehr das Notwendigste machen und sagen, okay, es geht eh so. Nur für mich ist ganz ein kleiner Vergleich, ist das Gleiche, wie wenn ich jetzt eine gut gehende Firma übernehme, die gut gelaufen ist oder gut aufgebaut ist und über die Jahre dann wart und sage, okay, es geht eh, bis irgendwann einmal bergab geht. Mhm. Nur wenn es beginnt dann bergab, ja, dann können wir das nicht mehr retten, die Firma. Und das Gleiche ist auch den Stadt oder den Land und so weiter. Das heißt, wenn wir so weit warten alle miteinander, bis in Geldkassen, obwohl jetzt auch kein Geld ist, aber kein Geld mehr ist, ja, und so weiter und so fort und keiner einzahlen will, dann wird nichts mehr geben. Dann ist wirklich schwierig. Ja.
Das war ein gutes Schlusswort, mehr oder weniger. Also wir sollten wieder mehr Energie haben. Unsere Großeltern haben es sicher gehabt, unsere Eltern auch, das glaube ich auch. Jetzt gerade hakt es vielleicht ein bisschen an der Generation, aber generell gibt es sehr viel, um das es sich zu kämpfen lohnt und was sie erhalten lohnt, wenn man sich hier das Salzkammergut anschaut. Wir werden jetzt humorvoll enden, ja, in diesem Podcast. Ich denke mir immer Spiele aus, brauchst nicht so herschauen. Robert, du gehörst natürlich auch dazu. Ich denke mir es aus und der Robert beißt immer in den sauren Apfel und muss dann mitspielen. Das heutige Spiel hast, weil du gesagt hast, du bist nicht sicher, ob du ein guter Gastgeber bist. Wir werden es herausfinden. Und das heutige Spiel heißt der unmögliche Gast. Also du kannst dich schon mal einstellen drauf, dass du du schauspielen musst halt. Mhm. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Und du bist der Gastgeber, der du bist. Ich habe mir jetzt 6 Situationen ausgedacht. Jeder von euch darf sich eine Zahl zwischen 1 und 6 auswählen. Und dann sage ich euch kurz die Situation, in die ich euch hineinwerfe. Und dann hätte ich gern, dass ihr das abhandelt, wie sie das abspielt. Wir können es einmal probieren zum Beispiel. Sagt mir eine Zahl zwischen 1 und 6.
3.
Das ist der nostalgische Stammgast. Robert ist der nostalgische Stammgast und sagt, früher war hier im Brandl alles besser. Also bitte, meine Herren.
Du bist der Gast. Also früher war hier wirklich alles besser. Was sagen Sie dazu?
Naja, früher war auch anders. Also sprich, wir bemühen uns, ich habe ja vorher gesagt, wir sind in 26, dass wir die Sachen und die Dinge anders hängen und machen. Ich kann nur sagen, dass da jetzt Gott sei Dank auch die Gäste, die kommen, wissen das zu schätzen und froh sind, dass die bedient werden. Früh haben sie sagen können, was sie wollten. Jetzt, wenn die zu den Gästen oder zum Personal was beleidigend sagen, dann laufen unser Personal davon und dann haben sie keine Bedienung mehr.
Dann hast du es ihm abgekauft?
Ja, ich habe es ihm abgekauft. Ja, ich finde es gut.
Okay, ich sage dir was. Ich wirf jetzt eine Situation ein und dann darfst du es aussuchen. Ich hätte nämlich gern, und ich möchte, dass du das jetzt wirklich ein bisschen spielst, ich hätte gern, dass du der Influencer-Gast bist. Also, du sagst am Anfang Servus, wir sind zu zweit, essen aber gratis, weil wir machen eher Story.
Also ja, spiel das auch, bitte. Aber das gibt's wirklich. Also ich bin wirklich erfolgreicher Influencer. Ich habe mindestens 50.000 Follower und ich würde gern gratis essen. Ist das möglich?
Das haben wir auch gemacht. Wir hatten auch sowas, ja. Und habe dann ein bisschen nachrecherchiert und tatsächlich waren normale Menschen, die da umeinander gelaufen sind, die eigentlich eine Woche lang genossen haben, vom Hotel zum Hotel und vom Lokal zum Lokal. Ob das wirklich was bringt, weiß ich nicht, aber es gibt es wirklich.
Aber bitte übernachten darf ich dann auch nicht gratis, oder was?
Ja.
Leider nicht. Eigentlich ist es arg, weil wir sind alle normale Menschen,
ist
oder?
Aber, oder? Ist es so, aber weil du so nett bist, da kann ich ja nicht Nein sagen, oder?
Komm, eins darfst du aussuchen.
Okay, ich sag 1.
1, pass auf. Das war der Influencer.
Also, Entschuldigung, dann sage ich 6.
6 haben wir, der Seespezialist aus Wien. Na, servus, der bist du.
Das bin ich voll.
Also, dein zentraler Satz ist, also ehrlich, am Comersee ist das alles schon ein bisschen schöner.
Wie frech ist das, bitte? Also, ich bin jetzt hier sozusagen am Traunsee.
Und führst dich auf als Wiener.
Ja, genau. Entschuldigen Sie, das ist ja nicht einmal Seelage hier.
Ja, gut, dass Sie nicht den richtigen Lebensjahr getroffen haben, weil der würde gleich sagen, fahren Sie wieder nach Wien.
Ja, stimmt, da hängt mal Goschen an, oder?
Vielleicht.
Du meinst, da bist du dann eh noch freundlicher.
Ja, glaube auch.
Sehr schön.
Es war ein lustiges Spiel heute.
Ja, es war ein nettes Spiel, ja, sehr schön.
Du bist ein guter Schauspieler.
Nein, bin ich nicht, weil du hast mich überrumpelt. Das nächste Mal beziehe ich mit ein, dann spiele ich es noch besser, dann bereite ich mich darauf vor, wie das Schauspieler
macht. Das ist ja das Lustige. Ich würde ja immer wieder ins kalte Wasser stupfen.
Das ist richtig.
Ins kalte Wasser des Traunsees. Wir kommen jetzt traditionell am Schluss des Podcasts zu unserem Word-Rap. Bitte kurze Staccato-Antworten, wir haben ein paar Fragen an dich.
Im Salzkammergut schmeckt mir...
Kaiserschmarrn?
Ein Feinspitz. Am Salzkammergut taugt man nicht.
Die raue Art vielleicht.
Stimmt, manchmal ist sie wirklich rau.
Bist du weicher?
Nein, aber ich denke halt oft sind sie ja brutal.
Ja. Im Salzkammergut fehlt mir?
Mehr Leben.
Und am Salzkammergut taugt man nicht.
Na, ist das aller wertvollste.
Das ist das erste Mal, dass wir einen Fehler gemacht haben, oder?
Allerwertvollste. Da müssen wir schon ein bisschen helfen. Was ist
allerwertvollste? Was ist das Allerwertvollste für dich im Salzkammergut? Das kannst ja du entscheiden.
Das Leben, oder?
Ja, das Leben ist richtig. Waren eigentlich super Antworten.
Ja, absolut. Andere sagen zum Beispiel bei dem die Menschen, die Natur oder mein Freundeskreis. Aber im Prinzip ist das Leben beinhaltet all das. Nutzim, vielen, vielen Dank. Das war ein tolles, inspiriertes und inspirierendes Gespräch. Ich bin sicher, dass das Salzkammergut dir sehr an den Lippen hängen wird.
Danke sehr. Hat mich sehr gefreut, dass ihr gekommen seid. Und ja, ist eine lustige Runde.
Ja, das würde ich auch sagen.
Das würde ich definitiv sagen. Vielen Dank.
Jetzt wieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.